Da kommt im Februar 2020 die Bundesrätin Viola Amherd in die Gemeinde mit Holz und zeigt in der Turnhalle, dass von den rund 150 Einwohnern 50 müssen das Dorf verlassen müssen. Für mindestens 10 Jahre. Grund: in der Felswand gegenüber schlummert die Munition von der Schweizer Armee aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ist vor 80 Jahren schon mal explodiert, aber 3500 Tonnen sind drin geblieben und die könnten jederzeit wieder explodieren. Die eine, die mit Holz verlassen muss, ist Doris Schmid. Operationsassistentin und Biobäuerin, 64, Mutter von drei Söhnen. Im Garten von ihrem alten Haus stehen 5 Obstbäume, für jedes Familienmitglied eine. Und nächstes Jahr muss sie ihr Haus und die Obstbäume verlassen, weil nachher kommen die Bulldozer. Ein Gespräch über Heimat und Abschied, über das Weggehen und Ankommen. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege, der Journalist Dani Benz. Er recherchiert mit Holz und hat viele Bewohnerinnen und Bewohner getroffen. Und auch Dori Schmid, die uns per Video direkt aus mit Holz zugeschaltet ist. Hoi Dori.
Guten Morgen miteinander.
Hoi Dani.
Hoi.
Dori, du und deine Familie, ihr müsst eure Häuser und damit eure Heimat verlassen. Vor kurzem ist eine Nachbarin weggezogen. Nächste Woche gerade noch einer von deinen Söhnen. Wie ist das, wenn rundum alle wegziehen?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich habe einen riesigen Prozess schon hinter mir. Ich weiß eben seit 2020, dass ich weg muss. Und ob schon ich ging, vorwärts zu gehen, ist es einfach manchmal Wirklichkeit. Aber ich denke auch daran, das Haus haben wir umgebaut in 7 Etappen. Und ringsherum haben wir das Land bewirtschaftet, eben biologisch, ohne Gift und den Garten gepflegt. Es ist nicht einfach.
Und wann genau musstest du dein Haus und damit deine Heimat verlassen?
Also geplant ist es vom VBS her Ende 2025.
Da hast du jetzt also noch ein bisschen mehr als ein Jahr,
ja,
zum Abschied nehmen. Jetzt, Dani, wie ist es überhaupt dazu kommen, dass Dori weg muss? Also ganz kurz, wir werden das später nachher noch ausführlich behandeln.
Ja, sie wohnt ganz nahe an dem alten Munitionslager. Wenn man zum Fenster schaut, hinten sieht man drauf rauf. Das muss geräumt werden und das birgt gewisse Risiken. Also Dori muss aus Sicherheitsgründen muss sie weg und unfreiwillig.
Und das Gefühl, das du hast, Dori, wenn du daran denkst, dass du musst gehen musst, 2025?
Es ist ein riesiger Prozess, vorzugehen. Aber an dem Tag, wo ich das letzte Mal die Tür zutue, mag ich noch gerade nicht sehen.
Also ich persönlich, kann mir das nur ein bisschen vorstellen, wie das muss sein. Ich weiss noch, vor 11 Jahren bin ich mal 15 Fussminuten weitergezögelt mit meiner Familie. Aber das hat uns also auch den Schlaf geraubt, weil das war die Wohnung, quasi, wo wir Familie sind worden, und meine Kinder sind auf die Welt gekommen. Und dann haben wir uns so vorgestellt, wie das wird in der neuen Wohnung dort oben, und haben einfach komische Vorstellungen gehabt. Also ich habe das Gefühl gehabt, der Bahnübergang, der 500 Meter weit weg ist, der wird sicher so laut sein, dass ich kaum schlafen kann. Und meine Frau hat das Gefühl gehabt, wenn wir ebenerdig wohnen, kommen da ständig Räuber rein. Also da kommen so Ängste raus, wenn man das Neue denkt. Gibt es bei dir auch so Gedanken, die dir den Schlaf rauben?
Ja, natürlich sicher. Aber das letzte Mal fortgehen, einfach daran sehen, wie das Land mit Schutt überdeckt wird und das Haus wird abgerissen. Das sind Momente, die ich manchmal verdränge.
Also kommen wir da sicher auch nicht mehr darauf zurück. Jetzt vielleicht noch geschwind, Dani, du hast auch schon müssen, also daheim verlassen, oder bist du immer dort geblieben?
Ja, natürlich als Jugendlicher, wo man von daheim ausgezogen ist und später natürlich etliche Mal gezügelt. Aber das ist immer so gewollt gewesen. Das ist nicht mit einem Gefühl von Verlust verbunden gewesen, sondern irgendwie mit der Vorfreude aufs Neue. Das sind halt auch immer Mietwohnungen gewesen, wo man ja, von der einen in die nächste ist. Da hat man natürlich nie so eine Verbundenheit wie Dori hat es gesagt, in Mittholz haben die Leute die Häuser zum Teil selber gebaut. Da steckt so viel von denen drin. Und das ist natürlich der ganz grosse Unterschied, wenn man einfach von einer Wohnung zur nächsten geht. Eben wie gesagt, das ist, man lässt viel, viel weniger zurück und freut sich vielleicht viel mehr auf das, was kommt.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen vertiefter auf die Geschichte, also wie es dazu gekommen ist, dass Dori muss gehen, zu reden kommen. Wir reden ja in dieser Folge von Beobachterradar über das Berner Dorf mit Holz. Da fährt man unten durch, wenn man im Zug durch den Lötschbergtunnel fährt. Also einfach, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo das ist. Und eben in einer Bergflanke von Mitholz hat es ein gefährliches Munitionsdepot aus dem Zweiten Weltkrieg. Und darum müssen jetzt viele Einwohner das Dorf verlassen. Dani, kannst du uns mal erzählen, was in Mitholz so seit dem Zweiten Weltkrieg ist los gewesen? Wie ist es zum Drama um Mitholz gekommen?
Angefangen hat das schon während dem Krieg. Die Armee hat, ich glaube, es ist im 1941 jetzt ein Nachschublager gebaut. Mitholz ist dort gewählt worden, weil es strategisch günstig liegt. Es hat vor allem die Bahnlinie erschlossen. Es war eine riesige Anlage gewesen, die sie da unterirdisch in den Fels reingehauen haben. 6 Kammern, je 150 Meter lang. Eine Wahnsinnsanlage, und 7000 Tonnen Material ist dort eingelagert worden. Bomben, Minen, Munition. Das ist dann nach dem Krieg einfach als Nachschub, wenn wieder mal etwas würde passieren. Es ist zum Glück nicht dazu gekommen. In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1947 ist es zu dieser Katastrophe gekommen. Und das ist unvermittelt passiert. Da ist wirklich alles in die Luft geflogen. Man berichtet von Felsbrocken bis zu 35 Tonnen, die da durch die Luft geflogen sind. Und man kann sich vorstellen, was das für eine Verwüstung angerichtet hat in dem Dorf. Grosse Zerstörung in der Umgebung. Und es sind 9 Menschen sind ums Leben gekommen. Das war eine kalte Winternacht gewesen, mit Minustemperaturen. Die Leute sind zum Teil im Pyjama, wo sie angehauen haben, müssen flüchten. Also eine ganz dramatische Situation gewesen. Und die Ursache von dem ist eigentlich bis heute nicht restlos geklärt. Man vermutet, dass es eine chemische Reaktion gegeben hat, die einen Zünder ausgelöst hat. Und dann ist halt die ganze Geschichte da in die Luft geflogen.
Also eine richtige Katastrophe. Und gleich haben nachher die Menschen dort weiter gewohnt, ganz gemütlich, also jahrzehntelang. Also, wie ist das gegangen?
Gut, wie gemütlich, dass sie es genommen haben, das ist die andere Frage. Ich glaube, wer das erlebt hat, das hat sich durch eingeprägt dort. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, die Heimverbundenheit der Leute mit Holst ist so gross gewesen, dass sie lieber ihr Dorf wieder aufgebaut haben, als sie irgendwo anders angegangen wären. Und schon im 48 sind die Häuser wieder aufgebaut worden. Ich glaube, Dori Schmid, ihr Haus im 49, wenn es mir recht ist. Ja. Und die haben einfach wollen weitermachen dort. Und ich glaube, entscheidend war, es hat eine Untersuchungskommission gegeben, die ganze Geschichte analysiert hat. Und die haben gesagt, von dieser verschütteten Anlage geht jetzt keine Gefahr mehr aus. Obwohl dort noch eben die Hälfte von dem eingelagerten Material, 3500 Tonnen, steht noch drinnen gewesen. Und die Armee hat dann auch den Standort nicht aufgegeben. Es hat einen Umbau gegeben. Sie haben ihn als Truppenunterkunft genutzt. Und von dort her haben sie natürlich ein Signal ausgesendet, hey, das ist sicher, ihr könnt bleiben, Problem erledigt.
Dori, das Unglück ist ja passiert lang vor deiner Geburt. Und da bist ja du bist ja in Frutigen aufgewachsen.
Ja.
Jetzt, wieso bist du auf Mitholz gekommen?
Also, wir sind auch ganz am Anfang, als wir sie geheiratet waren, Toni und ich waren wir auch zu Frutigen, aber er hatte eine grosse Beziehung zu Mitholz. Seine Grossmutter ist dort gewohnt, seine Mutter ist dort aufgewachsen. Und er hat gesagt, das Heimetli möchte ich dir mal kaufen. Und dann konnten wir es eben kaufen. Und eben, ich bin dann auch von Frutigen hineingekommen, aber mit einer so einer grossen Freude. Die Familie aufzubauen, das Haus umzubauen, das ist nicht annähernd das Gefühl, das ich jetzt habe. Mhm. Jetzt, wo ich unfreiwillig muss gehen muss. Dann war es nur eine grosse Freude, hineinzukommen.
Und dann warst du so ein bisschen Anfang 20 gewesen?
Mitte 20, ja.
Mitte 20, also 40 Jahre. Jetzt bist du 64, hast du 40 Jahre dort gelebt. Und wo du dort hingezogen bist, hast du irgendetwas von dem Ereignis gewusst? Oder wie war das so präsent gewesen?
Da ist nicht so viel davon geredet worden, aber ich hätte nie Angst gehabt, da hineinzukommen. Das ist alles andere im Vordergrund gestanden. Einfach die Familie da und das Land bewirtschaften. Ich habe nie Angst gehabt. Und ich habe auch nicht viel gewusst. Die Grossmutter hat nicht so viel geredet darüber.
Mhm. Und dann nach dieser Explosion, eben, du hast gesagt, es hat eine Untersuchungskommission gegeben und so weiter und so fort. Und sie haben gesagt, es ist alles sicher. Aber gleich, was ist denn passiert, dass es so in Vergessenheit geraten ist? Und was ist nachher hat angeschlossen?
Es ist natürlich eine lange Zeit, ist das einfach wie, das war Gura normal gewesen. Man hat das genutzt als Truppenunterkunft. Es hat dann im 1986 nochmal eine Risikobeurteilung gegeben. Wieder mit dem gleichen Stand, alles sicher, wir können das weiter nutzen. Dort ist dann eine Produktionsanlage für die Armeeapotheke in das Gelände reingekommen. Die ist dort reingeblieben bis 2018. Also 70 Jahre ist das einfach gelaufen. Das ist ein Zustand gewesen, wo sich niemand Sorgen gemacht hat.
Und dann eben 2018 hat das radikal geändert. Da ist ja der Bundesrat Guy Parmelin, dann der Vorsteher vom VBS, vom Militärdepartement, ins Dorf gekommen. Was ist dort passiert und wieso ist der gekommen?
Es hat dann neue Pläne gegeben vom VBS aus. Sie haben ein Rechenzentrum dort hineinbauen und dann haben sie natürlich nochmal eine Risikoanalyse gemacht. Und jetzt ist das Resultat ist auf das Mal anders gewesen. Jetzt hat es auf das Mal geheißen, hey, das Risiko von einer erneuten Explosion ist erheblich höher, ist zitiert worden, als man bis jetzt angenommen hat. Warum zu dieser Wende gekommen ist, fragt man sich natürlich. Ich glaube, es liegt, wahrscheinlich hat es bessere Möglichkeiten gegeben, technisch, um das herauszufinden, wie gefährlich das noch ist. Ich glaube aber ganz wichtig ist gewesen, es haben zuerst mal auch externe Experten mitgemacht und nicht nur diejenigen vom VBS, oder? Mhm. Und ich glaube, dann so hat man einfach wie genauer herangeschaut und vor allem vielleicht auch ein bisschen ehrlicher und ein bisschen unvoreingenommen angeschaut und darum ist das Resultat so wirklich anders rausgekommen und am Bundesrat Parmelin, der ist dann einfach der Überbringer der Botschaft gewesen, wo dann den Leuten gesagt hat, es ist gefährlich. Er hat dann aber dort noch nicht können sagen, was das genau bedeutet.
Ja, jetzt, Dori, du bist dort, glaubst du, auch in der Turnhalle gesehen mit Holz, oder?
Ja.
Wie hast du das erlebt, wo da der Parmelin gekommen ist? Wie ist das konkret für dich gewesen?
Ja, gell, wir haben ja gar nicht gewusst, um was das geht. Wir haben nur das Gefühl gehabt, ja, Vorsteher vom VBS, also das muss wahrscheinlich etwas mit dem Stollen zusammenhängen.
Mhm. Aber du warst noch am Arbeiten, gell, hast du mir erzählt?
Ja, ich war am Arbeiten und dann die Nachbarn von der Familie haben mir ins Spital angerufen, ich soll immer nach dem Arbeiten heimkommen, weil es sei ein Flugblatt im Briefkasten. Und auf diesem Flugblatt hat es geheißen, alle mit Holzer haben sich um 19 Uhr in der Turnhalle mit Holz einzufinden. Und da ist man gegangen. Irgendwie nicht gewusst, warum.
Und dann, wie war das, als du das gehört hast?
Also ich persönlich bin dann noch nicht so erklüpft, weil da hat man sofort so zusammengeredet und denkt, ja, das geht nicht anders, dass das Zeug jemand raus muss. Und das kann vielleicht einmal so sein, dass man eine Zeit lang fort muss von daheim, wie sie gerade wie rum, wie das angeblich gefährlich ist. Aber man hat nie mit der Zeitspanne gerechnet, die wir hier 2 Jahre später vernommen
haben. Mhm. Und das ist eben dann 2020 gsi, oder, wo die Nachfolgerin von Parmelin als VBS-Chefin Viola Amherd wiederum mit Turnhalle. Und da bist du in der Turnhalle auch gesessen, oder?
Ja, da bin ich auch gesessen. Also sie ist in der Turnhalle Kandergrund gekommen.
Und dann, was hat sie gesagt und wie ist dir dann langsam bewusst worden, was es heisst?
Ja, da haben sie dann den Zeitstrahl projiziert. Und da ist natürlich eine Welt zusammengekommen. Was einfach hieß, von 2020 bis 2030 gab es Vorbereitungen, einen Wegzug und dann die Strasse übertunneln und die Galerie für diese Bahn. Und eben alle in der gefährdeten Zone müssen wegziehen. Und dann von 30 bis 40 gab es die Räumung und den Rückbau. Und eben, wo man die Zeit hat gehört, also für mich ist das Welt zusammengefallen. Da hat noch jemand etwas wissen von der Presse. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht reden.
Und nachher bist du heim und was hast du denn gemacht? Bist du einfach ins Bett und schlafen oder bist du die ganze Nacht durchs Haus durchgewandert und hast nachgedacht, oder wie?
Ja, gerade die ganze Nacht nicht, aber ich das Gefühl, wir sind noch so genau, wir sind mit einem Shuttlebus abgeholt worden, hier jetzt mit Holz für auf Kandergrund in die Turnhalle, und das reinzugehen, sind wir alle so bedrückt gewesen. Wir haben das Gefühl, wie nach einer Beerdigung. Und dann daheim, ja, ja, das weiß ich nicht mehr genau. Also ich habe sicher lange nicht geschlafen, aber du schon etwas.
Eben, du musst mit Holz verlassen, wegen dem Munitionslager, musst zügeln. Und nicht so einfach wie jemand zügelt, sondern eben, eigentlich hast du dir ausrechnen, es ist für immer, oder? Weil frühestens nach 20 Jahren hättest du zurück können und dann wärst du 80. Also für dich ist klar geworden, du verlässt hier einen Ort, wo du lange gelebt hast, für immer. Und darum werde ich jetzt noch ein bisschen über Heimat reden, weißt? Das ist ja eigentlich genau das Gefühl, das dann ausgelöst wird. Ja, man merkt, man muss die Heimat verlassen. Wie ist denn mit Holz zu deiner Heimat geworden? Also wo du so Mitte 20 auf mit Holz bist gezogen, von Frutigen her, was genau hat es zu Heimat gemacht, weißt?
Ja, also sicher einfach Familie. Wir sind alle Familie, Menschen verbunden und auch mit der Landwirtschaft, mit dem Boden, mit dem Wald, den wir pflegen. Das ist Heimat. Also Heimat ist für mich schon hauptsächlich auch dort, wo die Familie ist.
Ja. Es gibt so einen, Peter Bichsel sagt ja etwas, der Schriftsteller aus Solothurn. Ja. Der hat eigentlich gesagt, Heimat ist dort, wo man Geschichten von den Menschen kennt. Stimmt das für dich?
Das stimmt richtig, ja.
Also wo man weiss, wie der Sepp vom, weiss nicht was, von hinten vom Brückli, wie der mal einmal das und das gemacht hat und so, all das Vernetzte, das Verwebte, wo einem das so ein bisschen Geborgenheitsgefühl gibt, oder? Heimat ist auch Geborgenheit.
Ja, Geborgenheit. Und viele sagen, ja, das ist ein Engstal. Rechts und links sind Flühe. Und ich sage, ja, das gibt zweiergattige Meinungen. Die eine ist, es tut einengen oder gibt ein Heimatgefühl. Und ich habe eine Geborgenheit und ein Heimatgefühl in diesem Tal, in diesem Dorf.
Also wo der Berg genau ein bisschen so ein bisschen, ja, wie ein Zimmer, wo man gerne drin wohnt, also gibt, oder wie?
Geborgenheit, ja.
Dani, Heimat, was ist denn das für dich?
Ja, ich stelle gerade fest, ich bin da sehr nahe bei der Doris Schmid. Natürlich hat der Bichsel tüpft das sehr gut, weil er vieles gut tüpft. Es geht sicher um die Menschen, die einem nahe sind. Das hebt einem dort. Also unsere Kinder sind auch dort aufgewachsen. Das ist ganz wichtige Sachen. Es geht wirklich tatsächlich auch um die Umgebung, die einem umgibt, wo einem so vertraut ist. Beim Doris sind es jetzt die Berge, die engen. Bei mir ist es mein Quartier, also wenn man Zürich ein bisschen kennt, ich wohne in Wiedeke, das ist ein Stadtteil, da kenne ich wirklich jede Ecke, jeden Baum, jedes Haus, jede Tramschiene und manchmal staune ich selber über mich, wie klein meine vertraute Heimat eigentlich ist, wenn ich nur schon, wenn man Zürich ein bisschen kennt, wenn man über den Fluss geht, auf die andere Seite, in einem anderen Quartier, weiss doch auch nicht, 2, 3, 4 Kilometer weg, dort stellt sich das Gefühl von Geborgensein nicht ein.
Gibt es also auch in der Stadt so Geborgenheit?
Wir sind eben total, das finde ich noch interessant, total verschiedene Umgebungen, aber eigentlich so ein bisschen, was passiert auch da innen, ja, beim Herz halt. Und beim, das sind wir uns sehr nahe.
Der Bichsel hat auch noch gesagt, ich habe meine Heimat dort, wo ich meinen Ärger habe. Also er hat gesagt, ich kann New York so gut kennen, wie ich will. Ich komme dort nicht dazu, mich zu ärgern, weil es mich letztlich nicht angeht. Hast du dich viel über mit Holz geärgert, Tori?
Also ja, ich sage natürlich, die Hauptstrasse, die würde ich nicht vergessen, wenn ich hier gehe. Wir haben ja schon Naturkatastrophen erlebt. Die Laune von der Birre ist gekommen, und zwar sehr nah zum Haus.
Also geschwind zum Erklären, Birre ist ein Berg und die Laune ist eine Lawine, oder?
Ja, genau. Ja, Birre ist der Berg, links oben. Und links von mir kommt der Stegenbach. Der hat auch schon mehrmals übertragen. Er hat also Schutt und Gröll auf unser Land gebracht. Auch Kander hat er mal übertragen, also überschwemmt. Wir sagen tragen, aber es ist überschwemmt. Mhm. Und wir sind einfach den nächsten Tag wieder aufgeräumt. Und es war eben unsere Heimat. Wir wollten, dass da auch mehr Gras wächst. Wir sind einfach dahinter. Aber eben, die Angst vor der Lohne, vor dem Bach, ja, das würde ich jemanden nicht vermissen.
Ja. Jetzt, wenn du die Augen zumachst, Dori, und dir überlegst, schmeckt mit Holz? Weißt du, hat es einen Geruch heimat?
Oh ja, ganz sicher. Schon nur, wenn man ein paar Meter nach dem Haus durchgeht, im Wald, das Miesch und die Luft und eben der Bach, das Grüne, ich schmecke gegen die Jahreszeit. Eben im Frühling das Heu, das frisch geschnittene Heu, und im Herbst die Luft, mal.
Das schmeckt schon.
Was ist der Geruch von den Kämmen im Herbst. Sieht man da so, aha, die sind auch schon am Feuern. Ja.
Was ist Miesch?
Miesch ist Moos.
Ah, okay, gut. Ja, ja, das habe ich jetzt also wirklich fast geschmeckt, wo du das erzählt hast.
Ja.
Dani, meine Stadt, da denke ich mal Auspuff und so, Abgasen. Wie schmeckt deine Heimat?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Man weiss ja, dass Gerüche können, die lösen im Kopf oben, im Hirn, so wohlige Gefühle aus. Also, zum Beispiel, man erinnert sich an Sachen, zum Beispiel, was die Mutter gekocht hat früher, oder? Das geht niemals weg. Das ist immer das Beste gewesen. Darum sagt man auch, Mamas Küche ist die Beste. Das hat viel mit dem zu tun. Und da wird man gerade zurückgerührt und das ist ein gutes Gefühl und ein schönes. Und das ist ein bisschen, das Gefühl, das mir jetzt in den Sinn kommt, also heim, kann schon schmecken, auf jeden Fall. Ja.
Aber ist es nicht gerade Abgas vom Lastwagen, der deinem Haus vorbeifährt, wo dir heim das Gefühl auflöst?
Nein, ich glaube, es muss mit positiven Gefühlen und Erinnerungen verbunden sein. Das ist jetzt bei einem Lastwagen nicht der Fall, aber beim Hackbraten, den meine Mutter damit gemacht hat, sehr, sehr positiv.
Okay, gut. In dieser Folge von Beobachter Radar reden wir ja über mit Holz, das Munitionslager dort und darüber, wie das ist, wenn man für immer sein Zuhause muss verlassen, so wie Dori. Im Februar 2020, nach einem Anlass in der Turnhalle mit der Bundesrätin Viola Amherd, hast du, Dori, also gewusst, in ein paar Jahren muss ich weg von mit Holz, eben ziemlich sicher für immer. Wie lange hast du es gebraucht, um das zu verdauen?
Also, wie lange hat das gebraucht? Das bin ich immer noch am Verdauen. Also ich gucke zwar schon vorwärts und wir haben eine gute Lösung für einen Stall. Also ich muss vielleicht noch gerade erwähnen, wir in der Familie Schmid, wir müssen 3 Wohnhäuser verlassen, einen Stall und eine Werkstatt.
Also nicht nur du musst gehen, sondern auch deine Söhne?
Ja. Auch 2 von meinen Söhnen, ja. Und eben der Stall wird hier abgerissen und da haben wir jetzt nach langem die Möglichkeit kam, am Kandergrund ein Stück Land zu kaufen. Und da entsteht jetzt gerade eine neue Schür. Das ist ein Ausblick. Es wird nicht mehr die Brüche sein. Also die Brüche ist die Bezeichnung von unserem Bauernhof, von der Schür. Und das ist ein Begegnungsort von der ganzen Familie. Und der Neustall wird das wahrscheinlich nicht mehr sein. Ich weiß nicht, aber es ist immer eine Möglichkeit, dass wir unsere Tiere nicht müssen forttun müssen und dass wir auch noch weiter bauen können.
Und das Haus, das du raus musst, das ist ja auch nicht irgendein Haus. Weil dort ist viel Erinnerung drin. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen davon erzählen. Wenn du zum Fenster raus schaust, dann siehst du die 5 Obstbäume. Was ist die Geschichte von diesen Obstbäumen?
Ja, das ist einfach eine Familiengeschichte. Wir haben dann am Küchentisch Familienrat gehabt und geguckt, welcher Baum das passen für diese Höhenlage, für diese Gegend. Und dann hat der Matthias gesagt, er will irgendwie einen Kehrfruchtbaum, er will lieber einen Wurstbaum. Da haben wir schon so müssen lachen. Er hat nicht so gerne Frucht, aber er hat sich doch zu einem Birnenbaum entschieden. Der Adrian hat einen Birnenbaum, der Toni hat einen Klaröpfelbaum, der Patrick einen Danziger Kant, das ist so ein roter, und ich habe einen Prinz. Das ist ein so ein guter Kuchenöpfel.
Das ist auch darum, darum hast du einen Prinz genommen, wegen dem Kuchen?
Ja.
Genau. Und jetzt eben, werden ja die Bäume werden Baum für Baum gefällt. Wie fühlt sich das an?
Einfach nicht schön.
Mhm.
Ja, das ist etwas, wo mich, da kann ich mich noch gar nicht damit abfinden. Und ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man den einen oder den anderen vielleicht könnte verpflanzen, aber das ist noch in den Sternen.
Wir sind dich ja besuchen, Dori, und dann haben wir etwas festgestellt, wo wahnsinnige Symbolik hat. Einer von diesen Bäumen ist krank geworden, hat keine Früchte oder ganz wenige Früchte noch getragen. Du hast erzählt, das letzte Jahr war noch voll gewesen, es hat, glaube ich, 140 Liter Most gegeben. Der spürt etwas, oder?
Ja, wenn ich den Baum angucke, habe ich wirklich das Gefühl, der wollte uns etwas sagen. Ich glaube, der will selber gehen und will nicht von einem Packer umgewalzt werden.
Mhm. Und das Haus, das du raus musst, das ist ja auch nicht irgendein Haus. Da ist viel Erinnerung drin. Kannst du uns von dem noch etwas erzählen?
Ja, wir haben das eben können erwerben und wirklich so eine Freude gehabt mit diesen drei Buben. Und wir haben geplant, und dann wirklich in 7 Etappen haben wir das Haus umgebaut. Zuerst sind wir oben eingewohnt, in ganz, ganz kleinen Räumen und ein bisschen unten nachher. Stube und Küche, sehr schön gemacht. Und eben, das Gefühl vergesse ich nie, wo wir dann die neue Küche haben können, wo ich da kochen konnte. Und dann in der schönen Stube. Und dann immer ging um mich verdient, viel gearbeitet und mich geplant. Sie haben um mich am Stubentisch gehockt und gesehen, und mit dem Bankbüchli geguckt, wie viel das drin liegt. Und hier einfach um mich eine Etappe geplant und dann aufgebaut. Dann war ich Zimmermann und die Buben haben schon ganz früh mitgeholfen. Und darum ist natürlich sehr, sehr viel in Arbeit geschaffen worden.
Also das Haus ist fast wie ein Familienmitglied geworden. Das ist wie gewachsen mit euch. Das hat abgebildet, was ihr verdient habt, was ihr gedacht habt, wie ihr wohnen wollt.
Ja, das ist genau so.
Und wie nimmst du denn jetzt Abschied? Gibt es da irgendwie ein Ritual? Oder hast du
da? Ja, da habe ich ein bisschen mein eigenes Ritual, das zu diesem Prozess gehört. Ich tue einfach so ein bisschen Sachen entsorgen. Und zwar ganz bewusst und tue es sogar aufschreiben. Anfangsjahre habe ich einfach alle Wochen eine Handvoll, also 5 Gegenstände oder Sachen entsorgt, verkauft oder verschenkt.
Mhm.
Und jetzt habe ich gemerkt, ja, dass es nur noch ein Mal im Monat 5 Gegenstände gibt. Aber ich habe es beibehalten. Ja, gestern habe ich gerade eine Hängematte fortgelegt. Ja.
Stück für Stück langsam.
Ja.
Du hast ja auch eine Kiste, wo drauf steht, davon kann ich mich im Moment noch nicht trennen. Was ist jetzt dort noch drin?
Ja, einfach so verschiedene Sachen, das kann ich nicht so sagen.
Okay, gut, das war auch ja persönlich, das ist ja völlig okay. Völlig okay, Dori.
Ich denke einfach, ich habe es so einmal aufgetan und reingeguckt und dann habe ich etwas rausgenommen und habe es fortgekriegt. Ich habe gesagt, nee, was habe ich da gedacht? Und so würde es mir etwa dem Englisch gehen.
Mhm. Und wie ist jetzt das, ich meine eben, dass du nicht nur musst gehen, sondern auch keinen Ort hast, mit zum Zurückkommen. Also weißt du, also wenn ich jetzt zügelt bin, ich fahre ja jetzt immer an der alten Wohnung, wo ich da die 11 Jahre meine Kinder zuerst großgezogen habe, fahre ich da vorbei und kann mich erinnern, ich habe so einen Ort zu mich erinnern. Und das wird ja bei dir nachher nicht so sein.
Ja, das ist natürlich auch lange Diskussion gewesen, in welche Richtung wollte ich überhaupt gehen. Ob Richtung Kandersteg oder Richtung Frutigen. Und dann hat sie ganz gesagt, also Kandersteg nicht. Ich wollte nicht neben dem Zerstörten mit Holz vorbeifahren oder laufen. Und danach hatten wir die Gelegenheit, bei Zusrisch im Kandergrund Land zu kaufen. Und das ist jetzt irgendwie auch eine recht gute Lösung. So.
Mhm.
Ja.
Und nimmst du noch irgendetwas vom Haus mit, so quasi als Erinnerung?
Ja. Es gibt ja eine neue Wohnung, aber ich würde ein Stückchen von der speziellen Wand, die der Toni gemacht hat, mitnehmen. Und Vordrand vom jetzigen bestehenden Sitzofen, also Kachelofen, ein Bänkchen machen. Und dann ist das eben nur so ein Stückchen mit Holz. Ich würde auch eine Tür mitnehmen, das Lobestürchen würde ich mitnehmen. Ich wollte schon vorwärts gucken, aber ich wollte auch zurück. Mich erinnern, und das ergibt sich von selber.
Dori, du hast vorhin Toni erwähnt. Kannst du ihm erzählen, wer der Toni ist?
Also der Toni war mein Mann. Er ist leider vor 9,5 Jahren an Krebs gestorben. Und das ist nicht nur gerade etwas anders. Ja, wenn wir noch zusammen werden, könnten wir das ein bisschen zusammentragen.
Mhm. Hast du dir schon den letzten Moment vorgestellt, wenn das letzte Mal der Schlüssel im Schloss drehst und der Blick und der letzte Blick zurück? Oder machst du es bewusst nicht?
Eher bewusst nicht, weil da kommen wir einfach gerade Tränen.
Dori, nicht nur du musst vom Mitholz weg, sondern auch noch 50 andere vom Dorf. Ihr alle müsst in den nächsten Monaten eure Häuser verlassen, weil das Munitionslager saniert wird und es gefährlich wäre, in dieser Zeit dort weiter zu wohnen. Hast du viel Kontakt mit anderen, die weggehen müssen?
Also, weil halt da zwei Söhne in der Familie im Dorf sind, ist natürlich der Fixpunkt in der Familie. Aber ich habe Nachbarn. Wir haben kein Geschleck, wie man das hier sieht. Aber wir wissen alle zusammen, dass wenn man in Not wäre, dass man dürfte an die Haustür klopfen und dass ihm geholfen wird. Eine Nachbarin ist mir sehr nachgestanden und die ist schon vor 2 Jahren gegangen und das hat mich schon furchtbar gedauert.
Mhm. Und wie sind die damit umgegangen? Also zum Beispiel die Nachbarin, hätte die einfach gehen können? Oder?
Nein, die haben sich auch schwer getan. Aber gleich sie das ganz gescheit gemacht. Sie sieht jetzt, aber mit 80-Jährigen wissen wir noch gerade, wie wir zu Weg sind. Und wie es dem 25 ist, wissen wir nicht. Und wir wollen jetzt noch selber können zügeln.
Also die Nachbarin war 80 gewesen?
Ja.
Und ist noch zügelt?
Ja. Mhm. Und die sind auf die Route gegangen und haben dann einfach gerade eine gute Lösung gefunden, eine Parterrewohnung. Mit Einstellhalle, mit Lift. Und der Mann ist sehr, sehr glücklich dort. Und die Frau, die eben hier ist aufgewachsen, sie sagt, oh, mal, ich bin froh. Ja, bin ich jetzt da draußen. Aber sie kommt ab und zu mit Holz auf ein Bänkchen hocken und guckt ein bisschen um das Dorf.
Mhm. Dani, wo du und unsere Kollegin Jasmin Helbling im Juni zum ersten Mal mit Holz sind gestanden. Was war das für eine Stimmung?
Es war total abweisende Atmosphäre. Also heute weiss ich ja, dass, wie schön es dort ist und wie schön die Berge sind. Aber an dem Tag, das war der längste Tag vom Jahr, der 21. Juni. Aber es ist eigentlich den ganzen Tag nie richtig hell geworden. Es war total mieses Wetter, die Wolken tief. Wir haben uns so ein bisschen angeschaut und gedacht, das ist eine Wahnsinnssymbolik. Es hat ein bisschen, wir haben gedacht, ja, da herrscht wirklich Untergangsstimmung.
Mhm. Und ist jetzt mit Holz schon eine Art Geisterdorf? Oder wie muss man sich das vorstellen? Triffst du da niemanden an?
Ja, man muss wissen, mit Holz ist eine Streusiedlung. Also, das stehen einzelne Häuser. Das ist nicht einmal so wahrnehmbar als Dorf. Es hat keine Kirche und so. Es ist ein Ort, wo man in der Regel ein bisschen achtlos vorbeifährt. Ich habe selber das auch x-mal gemacht. Ich gehe gerne ins Wallis und dann habe ich da mit Holz links liegen. Achtlos. Heute schaue ich natürlich genauer an. Und wenn man genauer anschaut, merkt man schon, in den einzelnen Häusern hat es noch Blumen vom Fenster oder ein Kindertrampolin. Dann merkt man, okay, da wird gelebt. Andere Häuser merkt man, ist verriegelt.
Sind die viel schon gegangen? Also was würdest du sagen, die Hälfte? Oder?
Ja, man sagt, das ist noch schwierig, das VBS erhebt das nicht, aber mit den Leuten, die wir geredet haben, die haben alle gesagt, ja, die Hälfte von denen, die müssen gehen, sind vielleicht gegangen. Im engsten Bereich, wo auch Tori Schmid wohnt, vielleicht die Hälfte. Was man auch muss wissen, die einen müssen früher gehen und die anderen später. Also Tori zum Beispiel eben nächstes Jahr, andere müssen erst oder können noch bleiben bis 2032. Von dort her läuft das alles gestaffelt ab.
Bist du auch Leute begegnet, die partout nicht gehen wollen? Also die quasi sagen, nur über meine Leiche?
Ja, da hat es schon auch so nicht gegeben, vor allem ältere Leute, die sich das einfach wirklich nicht vorstellen können und sehr entschlossen wirken, das auch nicht mit ihnen machen zu lassen. Es gibt auch, muss man auch wissen, es gibt die ein bisschen weiter weg wohnen vom Lager, eigentlich die müssen nicht weggehen. Die müssen dann einfach mit Evakuierungen rechnen und so weiter. Aber die ganz nahe, wenn die müssen weggehen. Und die mir getroffen haben, haben gesagt, ich gehe nie im Leben, gehe ich von da weg. Mhm. Und das können sie natürlich machen. Aber schon sehr viel Entschlossenheit und ein bisschen verbittert, haben wir schon mit Leuten geredet, die richtig hässig sind und die sich ihre Heimat nicht wegnehmen lassen.
Mhm. Hast du das auch schon erlebt, Dori, Leute, die wirklich weißt, wo auch ein bisschen verbittert sind?
Ja, sehr. Ja, das erlebe ich schon. Und ich gehe ja auch nicht gerne, und meine Familie geht ja auch nicht gerne, aber wir haben einfach angesehen, gemerkt, es gibt kein Bleiben.
Mhm.
Das ist noch ganz deutlich gesehen. Und wieso dermassen Energie verbrauchen, für etwas, das man nicht verhindern kann. Und da haben wir angesehen, gemerkt in der Familie, dass wir unsere Energie gescheiter brauchen, für vorwärts zu gucken.
Ja. Jetzt, Dani, was hat dich am meisten berührt, wo du mit Holz und seinen Menschen erlebt hast?
Ich glaube, es ist schon die wahnsinnige Verbundenheit mit dem Ort, mit den Häusern, wo sie eben, viele haben sie selber gebaut. Es hat auch Inschriften in diesen Häusern, die Bezug nehmen auf die Katastrophen. Also, ganz stark spürbar, wie sie verbunden sind mit der Schule. Das hat Dori auch erzählt. Das habe ich eigentlich bei allen gemerkt.
Mhm. Und zahlt denn das VBS den Leuten etwas, damit sie weggehen? Oder wie ist das organisiert?
Das VBS, die kauft den Leuten ihre Liegenschaften ab, damit sie aus dem Erlös etwas anderes können aufbauen an einem anderen Ort. Da gibt's individuelle Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentümern. Aktuell sind 2/3 der Liegenschaften sind jetzt im Besitz vom VBS.
Dori, hast du dich vom VBS fair behandelt gefühlt?
Also meinst du jetzt von der Information oder vom Verkaufspreis?
Beides, also vielleicht vom Verkaufspreis her ist das...
Ja, es ist ja so, mein Haus habe ich ja schon dem mittleren Sohn, dem Matthias, übergeben. Ironischerweise anfangs 2018 und Mitte Jahr ist dann der Bescheid gekommen.
Mhm.
Und eben, die Söhne sagen, der Preis ist fair. Aber für etwas Neues aufzubauen, müssen sie natürlich noch in die Tasche greifen.
Ja, und so von der Kommunikation her, weißt du, die Art und Weise, wie man das dir mitteilt hat, wie mir jetzt auch erreichbar ist für Rückfragen und so?
Ja, also Kommunikation finde ich nicht genügend. Also wir haben sogar so eine Notfallnummer bekommen, dass morgen Nacht könnte anrufen.
Mhm.
Nein, das, mir denke, das ist recht.
Okay. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ch/app. Wir reden ja jetzt in dem Beobachter Radar über mit Holz, über das Dorf, wo ein Teil muss, wirklich die Leute, 50 Leute müssen dort gehen, wegen einem Munitionsdepot, wo man muss sanieren vom VBS her, wo Gefahr ist, dass es explodiert. Wie geht es weiter mit dem Dorf mit Holz, Dani, in den nächsten Monaten und Jahren?
Jetzt laufen die eigentlich Vorarbeiten. Es gibt Schutzbauten, die erstellt werden. Es wird eine Umfahrungsstrasse gebaut. Also es gibt eine totale Veränderung. Und die eigentliche Räumung vom Lager fängt erst im Jahr 2033 an. Und die Übung geht bis in die 40er Jahre. Also es ist eine irrsinnige, langfristige Geschichte. Also, und ab dann könnten die Leute auch wieder zurück, wenn sie wollen. Sie haben auch ein Rückkaufsrecht auf ihre Liegenschaften. Wie viel das machen, ist ein bisschen offen. Mit Holz wird es weitergehen, aber es wird ein anderes mit Holz sein, ganz klar.
Mhm. Und Dori, wann gehst du, wenn du jetzt mit Holz verlässt, 2025?
Aber ziemlich am Ende von Gemeindegrenze an der Grund, also schon fast zu Frutigen. Also aus Gebungsorten.
Das sind eigentlich nur wenige Kilometer und doch wird es wahrscheinlich ganz anders sein, oder? Wie wirst du dort leben?
Es wird ganz anders sein, aber es ist ein bisschen offener wieder hier. Und meine Tochter, ich bin jetzt noch so ein Alter, wo ich mir zutraue, dort daheim aufzubauen. Einfach anders, aber ich hoffe, dass ich mal sagen kann, aber auch gut.
Du bist im Haus mit dem einen Sohn und der Familie, oder wie?
Es gibt ein Zwei-Familien-Haus. Also der Matthias tut eine Werkstatt bauen und er tut die Werkstatt durch. Ich habe ein Zwei-Familien-Haus. Die eine Wohnung ist für mich und die andere wird vermietet, weil er hat ein paar hundert Meter nebendran haben sie selber ein Haus, wo sie mit der Familie leben.
Mhm. Und was wird dir helfen, dass du dort heimisch wirst? Also was muss da passieren oder auf was hoffst
du? Ja, also da muss ich einfach mal viel dazu tun, guten Willen zeigen, mit den Nachbarn positiv gucken. Und was mir hilft, ist einfach, Familie ist ja gleich in der Nähe.
Mhm.
Der Sohn, der jetzt am weitesten weg wohnt im Moment, wohnt am nächsten von mir.
Und vor was ist Respekt, wenn du jetzt hier in Kandergrund ein neues Leben anfängst?
Respekt habe ich davor. Ich bin da so in einer neuen Wohnung. Ich bin noch nie in einer neuen Wohnung gewesen. Also total neu, oder? Dass ich einfach vielleicht zu wenig zu tun habe. Jetzt in diesem Haus. Mit 6 Zimmern und 4 Kellern. Und so. Ich habe gegen das Tun und Umgebung. Und Respekt habe ich vielleicht ein bisschen vor dem, dass ich.
Eben so ein Salzhaus.
Da muss ich dann mit gutem Willen muss ich da halt dran denken und gehe halt vielleicht mega viel fahren oder weiß noch nicht.
Eben so ein Altshaus, dadurch, dass man immer ein bisschen dran schafft, hat es dann wie eine Seele, oder? Und beim neuen Haus ist es einfach mal, schmeckt ein bisschen neu wie ab Fabrik und so.
Ja. Wahrscheinlich.
Wo wir zusammen telefoniert haben, hast du ziemlich gegen Ende plötzlich gesagt, ui, jetzt kommt gerade ein Zügelte. Was hast du damit gemeint?
Also das war eine Alpabfahrt mit Kühen.
Also Zügelte gibt es bei euch eigentlich ständig und so bei den Alpbauern, die zügeln jedes Jahr. Also von dort her ist das auch in der Gen von den Leuten dort oben, das Zügeln.
Oder? Ja, man kann es so sagen.
Aber eben, es ist ja ein Zügeln vom einen Heim zum anderen und jetzt ein Verlassen vom Heim für immer.
Ja, genau. Von der Alpen ins Tal. Und das erlebe ich ja auf unserem Bauernbetrieb auch alle Jahre. Und ob schon, wenn ich da jetzt gerade anknüpfen will, im Herbst, wenn man von der Alpen zügelt, ist auch ging eine Wehmut.
Mhm.
Und, ja, wir hoffen, dass man das nächste Jahr auch mehr Uche kann. Aber es ist schon alle Jahre so ein spezielles Gefühl.
Ja. Jetzt, Fabian, hat ja versprochen, dass auch du nach 10 bis 15 Jahren wieder noch mit Holz zurück könntest, dass es eben ein Rückkaufsrecht hättest. Machst du das?
Nein.
Und wieso nicht?
Weil ich einfach bei einem anderen Ort das daheim aufbauen. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass vielleicht eines der Grosskinder um mich mit Holz besiedelt oder vielleicht mehrere. Ich habe 7 Grosskinder. Ich nehme das nicht als selbstverständlich, aber eine gewisse Hoffnung habe ich. Und ohne Hoffnung kein Leben.
Mhm. Dani, du und Jasmin, ihr seid ja auch nicht das letzte Mal in Mitholz gewesen. Ihr werdet das Dorf und seine Bewohner und Bewohnerinnen begleiten. Was habt ihr da geplant?
Die Idee ist tatsächlich, dass wir unsere Protagonisten, dass wir mit denen in Kontakt bleiben und ein bisschen längerfristig begleiten wollen. Dann würden wir punktuell auch wieder das aufgreifen, berichten, wenn sich etwas ereignet oder verändert. Das, weil, es ist ein bisschen angelegt, es soll nicht nur eine Geschichte vom Weggehen sein, sondern auch eine vom Ankommen. Also wir haben auch einen Protagonisten, der ist schon weg von Mitholz und ist jetzt an einem neuen Ort sich etwas am Aufbauen, also ist in einer anderen Phase. Und ich glaube, da ergänzt sich die Gelegenheit. Das ist ein bisschen ein experimenteller Ansatz. Man kann das nicht planen, punktgenau, schauen, was passiert.
Weißt du schon, wenn du das Doris nächstes Mal besuchst und was denn genau der Anlass wird sein?
Nein, das wissen wir in dem Sinne eben noch nicht. Es kommt darauf an, wenn sich etwas verändert. Vielleicht, keine Ahnung, wenn man mal merkt, das neue Haus im Hintergrund ist, das nimmt langsam Formen an, das könnte im Moment sein. Vielleicht, wenn Tiere wieder auf die Alp gehen, irgend so etwas, wir lassen es ein bisschen passieren, wir bleiben einfach in Kontakt. Das können auch mal ganz kleine Episoden sein, das muss nicht immer eine grosse Geschichte sein. Wo wir das letzte Mal gewesen sind, Bier ist sie gerade am Rollbrezeli-Bachen gewesen. Das ist so eine Art Hüppe, ich kann euch sagen, unvergleichlich. Und vielleicht lässt sie uns wieder mal dazu ein. Dann sind wir dort.
Dori, wann lässt du da das nächste Mal ein? Weißt du das schon?
Nein, das habe ich mir noch nicht überlegt.
Gut, du siehst, er wartet auf Brezeli oder etwas anderes.
Ja, seither habe ich schon meine Lade gemacht.
Ja, das kann man vorstellen. Alles weg schon.
Ja, ich mache das selber bei den Baustellen verteilen, dass sie etwas hier zum Kaffee, wie sie so viel arbeiten.
Super. Dori, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft für die letzten Monate jetzt in deiner Heimat und den ganzen Prozess vom Abschied nehmen, der wahrscheinlich immer noch von Zeit zu Zeit wird wehtun.
Danke vielmals.
Das war der Beobachter Radar mit Dori Schmid, Dani Benz und mir, Dominik Strebel. Wer mehr über Mitholz wissen will, die Reportage von Dani Benz und Jasmin Helbling erscheint in der nächsten Printausgabe vom Beobachter am 25. Oktober und dann auch online. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal beim Beobachter Radar wieder reinhören. Bis bald.